Lapskaus steht ja immer auf der Karte. Ich glaube, da würden wirklich unsere Gäste Sturm laufen, wenn wir das und Frikadellen von der Speisekarte nehmen. Also das ist, sind die beiden Gerichte und im Winter natürlich Grünkohl, wofür Menschen um die ganze Welt reisen mittlerweile, um das bei uns zu essen. Das Rundstück warm hat natürlich eine absolute Daseinsberechtigung als Mutter aller Hamburger. Und dann habe ich gerade letzte Woche habe ich wieder Weißwürste gemacht.
Moin, moin, Hamburg!
Stell dir vor, du gehst in ein Restaurant, das schiefer steht als der Turm von Pisa und trotzdem seit 100 Jahren die Hamburger Seele füttert. Sturmfluten und Abrissbirnen zum Trotz, genau das ist die Oberhafen-Kantine im Überraschung Oberhafen. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Der Hamburger, dem Podcast, der dir die Menschen vorstellt, die Hamburg auf ihre Art und Weise besser machen. Ich bin Regine Marxen. Heute geht's um einen Ort mit Charakter, um die legendäre Oberhafenkantine und die Menschen, die mit viel Leidenschaft diesen Ort erhalten. Seit 100 Jahren gibt's hier ehrliche Hamburger Küche, Sturmfluten, Geschichten und jede Menge Haltung. Davon erzählen Julia Kretschmer-Wachsmann, Inhaberin, und Sebastian Libbert, der Mann, der den Laden seit 2011 mit Herz und Verstand führt. Von Lapskaus bis zur Hamburger Weißwurst. Eine ehrliche Sache. Ganz im Sinne der Frau, die hier über 70 Jahre lang das Ruder in der Hand hielt, Anita Händel. Fluten und Frikadellen, Vergangenheit und Zukunft. Los geht's. Cappuccino oder Filterkaffee, Julia?
Filterkaffee.
Filterkaffee.
Früher Vogel oder Nachteule?
Früher Vogel.
Sowohl als auch.
Bestes Soulfood, das immer glücklich macht.
Sushi.
Frikadellen.
Was macht dir garantiert schlechte Laune, Julia?
Menschen, die jammern, die immer jammern.
Unordnung.
Wie beginnt für euch ein perfekter Tag?
Wenn alle vier Kinder gut gelaunt in die Schule und in die Kita starten und ja, nicht jammern.
Vorhänge aufziehen und die Sonne sehen.
Lieblingsort in Hamburg?
Oberhafenkantine.
Das ergibt sich von selbst.
Okay. Was kann Hamburg richtig gut?
Hamburg kann gut Kunst, Hamburg kann gut Kulinarik und Hamburg kann gut, ja, an der Elbe sich wohlfühlen lassen.
Hamburg ist einfach gut für die Seele.
Was könnte es noch besser machen, das gute Hamburg?
Ach, Hamburg könnte ein wenig mutiger sein, ein bisschen tougher, ein bisschen weniger steif, nicht so sehr hanseatisch. Das kann nämlich auch manchmal ein bisschen anstrengend sein.
Mehr auf die Bürger eingehen und ihnen mehr zuzugestehen, dass sie gute Ideen haben und Sachen umsetzen können, auch ohne Einmischung der Politik.
Was möchtest du unbedingt nochmal lernen?
Ich möchte Italienisch lernen. Wieder. Das habe ich studiert, aber nur 2 Semester. Ich möchte lernen, geduldiger zu sein.
Fallschirmspringen.
Eure Beziehung zur Oberhafenkantine in einem Wort.
Die Liebe zu vom Verfall bedrohten Kulturdenkmälern, diese zu erhalten, ein großer Faible für historische Orte.
Ist mehr als ein Wort, aber das lasse ich jetzt einfach mal durchgehen. Genau genommen ist es sogar ein Satz.
Ja, ja, blöd. Ja, sonst kann ich es vielleicht nochmal.
Ja. Nein, das passt okay. Schon.
Sag nochmal die Frage.
Eure Beziehung zur Oberhafenkantine in einem Wort. Der Beziehungsstatus. Ich gebe dir jetzt 3, weil sie den Satz vorgelegt hat.
Mir reicht 1. Liebe.
Ich hätte gedacht, Sebastian, vielleicht, es ist kompliziert, denn du hast ja einen Ort übernommen, 2011, mit einer langen Geschichte. In diesem Jahr feiert sie 100 Jahre Bestehen. Und dieser Ort ist natürlich wunderschön mit seiner Neigung. Du hast gerade eben zu mir gesagt, nein, es sind nicht 8%, es ist irgendwas zwischen 5 und 6 Grad Neigung, einer Nähe zur Wasserkante, die manchmal auch problematisch wird, und einer Küche, die im Keller ist. Da versteht man gleich, was denn so problematisch ist. Was hat dich denn 2011 dazu bewogen, dieses Gebäude gastronomisch zu übernehmen?
Zum einen, ich mag Herausforderungen, weil wenn das Leben so normal dahin plätschert, wird mir ganz schnell langweilig. Und so habe ich dieses Thema Gastronomie, was für mich ein Betätigungsfeld unter vielen ist, die ich als Berufung sehe, die ich beruflich mache. Und so habe ich andere Betriebe in Hamburg auch schon übernommen, die eine Daseinsberechtigung in der Stadt haben, zumindest aus meinem Bauchgefühl heraus. Und habe versucht, die langsam, still und leise zu Evergreens zu machen. Dazu gehörte eine ganze Zeit lang das Rialto an der Michaelisbrücke beim Steigenberger Hotel. Dazu gehörte dann auch die Weltbühne, ehemals Pacbo. Und zur Oberhafenkantine bin ich gekommen, als ich in den Verhandlungen um die Weltbühne saß mit der Intendanz des Thalia-Theaters, mit Joachim Lux. Und ich ihn fragte, wer sind denn unsere Mitbewerber? Und er sagte, Sebastian, das darf ich dir gar nicht sagen. Ich sagte, ach komm, sag doch mal. Ich gehe damit auch nicht hausieren. Und dann fiel ein Name, nämlich Thorsten Gillert. Und ich sagte, wieso, der macht heute die Oberhafenkantine. Und da sagte er, na, das lief nicht so, wie es wohl gedacht war oder so. Auf jeden Fall macht er das nicht mehr. Und in diesem Moment machte mein Herz einen kleinen Sprung. Und es war so, einfach der Gedanke an die Oberhafenkantine löste in mir ein Gefühl aus, wie nach Hause zu kommen. So, und in dem Moment, ich kenne dieses Gefühl, es gab einige Momente in meinem Leben, die dann eine Richtung vorgegeben haben, die immer mit diesem Gefühl verbunden war. Und da höre ich sehr stark auf meinen Bauch und mein Herz. Und beides hat mich noch nie enttäuscht. Und ich war mir einfach ganz, ganz sicher, das ist der richtige Weg. Habe das Meeting für 10 Minuten unterbrochen und habe die ersten Telefonate geführt. Und ein paar Wochen später saß ich dann hier und wir wurden uns einig. Und ich konnte halt die Oberhafenkantine sozusagen übernehmen. Ich sage immer, also vor diesem Hintergrund, ich habe nicht die Oberhafenkantine gefunden, sondern sie hat mich gefunden. Und ich glaube, so wie es die 15 Jahre gelaufen ist, das war einfach vom Schicksal her vorgegeben. Und ich glaube, da haben sich zwei, nämlich die Oberhafenkantine und ich, getroffen und wir pflegen ein gutes Miteinander.
Julia, dieses schiefe Haus gehört ja zu deiner Familie. Dein Mann hat das gekauft Anfang der 2000er, umfangreich saniert. Du hast Lieder für dieses Haus geschrieben. Das heißt, da steht anscheinend auch eine große Leidenschaft dahinter. Wie begleitet dich dieses Haus?
Ja, die Beziehung zu diesem Haus ist in erster Linie eine künstlerische Beziehung. Ich bin Künstlerin. Ich habe Musikwissenschaften studiert, Literaturwissenschaften, Sprache und Musik sind mein Metier. Und jedem Ort begegne ich ja mit Musik. Also ich denke in Tönen. Ich denke in Musik und sowas ganz klar, dieses Haus braucht mindestens eine Hymne. Und ich hatte das Glück, mit Franz Plazer zusammenarbeiten zu dürfen. Wir haben gemeinsam mit Ben Schado und Tim Sebastian Haufe 3 Lieder geschrieben. Einmal die Hamburger Weißwurst, die hin und wieder hier auf dem Speiseplan steht, schon seit vielen Jahren. Thorsten Gillert, der ja die Kantine zwischenzeitlich auch geführt hat, hat ein schönes Rezept hier entwickelt. Und wir besingen diese Hamburger Weißwurst, aber insbesondere besingen wir die Oberhafenkantine in Beten schief hat Gott lief. Ein bisschen schief hat Gott lieb auf Norddeutsch, auf Hochdeutsch, ist der Titel. Und das ist absolut eine Ode an diese Hamburgensier. Und der dritte Song besingt Anita, die Wirtin, die hier seit ihrem 12. Lebensjahr bis einen Tag vor ihrem 84. Geburtstag die Frikadellen über den Tresen gereicht hat und eine ganz, ganz besondere Frau war.
Tatsächlich bis zu ihrem Tod das Ganze betrieben. Auch eine starke Frau, ne? Absolut. Hat im Krieg viel verloren, auch an Verwandten, Familie. Ist später von ihrem Mann, glaube ich, verlassen worden und hat das straight hier alleine durchgezogen. Und das für diese Generation Frau ist das schon bemerkenswert, glaube ich, ne? Also ja.
Genau, alles andere als eine traditional housewife, als eine tradwife, sondern eben wirklich eine Unternehmerin mit Herz und die tatsächlich ihre 2 kleinen Söhne hier durchgebracht hat und wie du schon erwähnt hast, viele Familienmitglieder im Krieg verloren hat und dennoch jeden Morgen hier stand, eben ohne zu jammern. Und für mich auch stellvertretend für ganz, ganz viele Frauen steht, die Wirren des Zweiten Weltkriegs ja überhaupt mit einer gewissen Haltung überlebt haben und auch ihre Familie und Angehörige einfach mental auch oftmals mit durchgetragen haben. Ich bin mir sicher, wir würden hier nicht heute so sitzen und lächeln können und es würde uns nicht so gut gehen, hätten nicht ganz viele Frauen einfach weitergemacht, weil es gar keine Alternative gab, schlichtweg.
Schief da rausgekommen, aber Haltung, wir stehen noch, da sind wir wieder bei diesem schiefen Gebäude. Das Wort Haltung, holt dich das auch ab, Sebastian, wenn du sagst, es ist wie nach Hause kommen?
Das ist ja der Begriff, den ich auch für unsere Festschrift sozusagen ersonnen habe. Ich saß lange da, es gab da verschiedene irgendwie Titel, mit denen wir gearbeitet haben, aber im Prinzip kam mir dann ganz schnell dieser Begriff Haltung als der einzig mögliche und richtige vor. Und dann habe ich das innerhalb der Familie Kretschmer geteilt, habe das mit einigen Freunden und Bekannten geteilt und es wurde überall viel nachgedacht darüber. Es gab noch einige Gegenvorschläge, aber schlussendlich sagte jeder, nein, Haltung ist genau der richtige Begriff. Einmal natürlich als Gegensatz zu der Schieflage, nicht schief, aber steht immer noch, ist ja eine Form von Haltung. Aber dann haben wir gesehen, dass einfach in der Geschichte der Oberhafenkantine sehr, sehr viel Haltung bewiesen wurde. Und dann muss man ja in der heutigen Zeit sagen, Haltung ist etwas, was wir uns nach vorne gerichtet viel, viel mehr wünschen, gerade von den jungen Menschen, von der Politik, eigentlich von der ganzen Welt, einfach mal wieder mehr Haltung an den Tag zu legen.
Da springen wir gleich nochmal zu dieser Festschrift, für die, die nicht wissen, wovon du sprichst. Ihr habt euch im Zuge dieses 100-jährigen Jubiläums nochmal auseinandergesetzt mit der Geschichte dieses Gebäudes und ihr habt im Zeitungsdruck habe ich gerade eben gesehen, so eine kleine Festschrift entwickelt, wo wir nochmal eintauchen können in die Geschichte dieses Gebäudes und es wird eine Ausstellung geben. Erzähl doch mal ein bisschen was darüber.
Also die Festschrift, die Idee dazu ist ungefähr ein Jahr alt. Also natürlich befasse ich mich schon länger mit der Idee und mit diesem
täglich hier,
Datum.
Ne?
Nicht 100 Jahre ist ja was ganz Besonderes. Natürlich muss es dazu eine Festschrift geben. Und es gibt zwar viele Geschichten, die über gerade die letzten 30 Jahre Oberhafenkantine überliefert wurden, aber gerade so diese Zeit zwischen 1925 und sagen wir mal 1990, da war gar nicht so wahnsinnig viel bekannt. Und dann haben wir als erstes, Ricarda, meine Lebensgefährtin und ich, haben die Familie Händel, die Söhne von Anita, haben sie kontaktiert. Ricarda hatte die mal kennengelernt und daraus entstand ein sehr enger und inniger Kontakt. Und die haben wir dann kontaktiert und die haben uns für die Zeit 1925 bis 1997 sehr viele Einblicke ins Familienleben, in das, was die Mutter bewegt hat und so gegeben. Das wird natürlich in dieser Festschrift wiedergegeben. Dann haben wir relativ viel recherchiert zum Thema Hannoversche Bahnhof. Die Oberhafenkantine liegt ja vis-à-vis von diesem ehemaligen Ort des Schreckens. Also der Hannoversche Bahnhof war ja in Hamburg der Ort, wo die Deportationen stattfanden, in die Konzentrationslager, in die Erziehungslager und so weiter. Und natürlich mussten wir uns auch im Zuge der Arbeiten an dieser Festschrift auch mit diesem Thema auseinandersetzen. Haben da sehr viel gesprochen mit dem Hamburger Gedenkstättenverein, mit den Geschichtswerkstätten, konnten aber auch in den Gesprächen mit den Kindern von Anita nichts zutage bringen, wo man sagen kann, dass generelle Offiziere nach getaner Arbeit am Hannoverschen Bahnhof hier noch ein Schnäpschen getrunken haben. Und die beiden Söhne von Anita sagten auch, also sie könnten sich überhaupt nicht vorstellen, dass sowas stattgefunden hat, weil sowohl die Großmutter, die sich ja dann später umgebracht hat, als auch die Mutter Anita hatten eine sehr klare Haltung gegen das damalige Regime. So. Und die Festschrift geht natürlich über diese Zeit hinaus, also beleuchtet dann auch die Zeit von 1997 bis heute, wo wir viele Geschichten nochmal eingesammelt haben, viel nochmal erklären, unseren Gästen und den interessierten Lesern an die Hand geben. Und wir wagen auch einen Blick in die Zukunft, wo wir gerade die Politik benötigen, um ernsthaft in Diskussionen und konstruktive Gespräche über eine mögliche Versetzung einzugehen und sich darauf einzulassen. Denn das große Problem der Oberhafenkantine ist heute, sie liegt im überflutungsgefährdeten Bereich im Oberhafen. Bei starken oder schweren Sturmfluten werden wir regelmäßig überflutet. Und wie viele solcher Sturmfluten die Oberhafenkantine noch mitmacht von der Bausubstanz her, das ist natürlich die große Frage. Und für unser Gefühl ist dieser Ort als solches, weil er einen großen soziokulturellen Nutzen auch erfüllt, ist einfach erhaltenswert und schützenswert, auch wenn er vielleicht 10 Meter oder 100 Meter, selbst wenn er 3 Kilometer versetzt werden würde, aber im Prinzip diese Magie an einem anderen Ort auf die Stadt auswirken könnte. So, die Ausstellung war da eine andere Frage. Wir bereiten gerade mit Dagmar Hanniger und Andreas Tobaben, die 1996 Fotos von Anita gemacht haben, kurz vor ihrem Tod. Da ist eine Fotoserie entstanden, die Anita so in ihrem Alltag zeigt. Rund um diese Fotos, die damals entstanden sind, sehr, sehr schöne und eindrucksvolle Bilder, haben wir noch andere Fotos und Bilder und Dokumente gesammelt, die eben diese gesamte Zeit 1925 bis heute darstellen. Und das werden wir in der Oberhafengalerie ab dem 25.07. ausstellen. 25.07. für ein geladenes Publikum. Und danach werden wir bis zum Herbst oder Winter, das müssen wir nochmal überlegen, an 1 bis 2 Tagen in der Woche der Öffentlichkeit diese Ausstellung zugänglich machen. Die Termine, an welchen Tagen genau die Ausstellung dann geöffnet sein wird, wird man ab nächster Woche bei uns auf der Internetseite finden.
Und vielleicht auch bei Instagram?
Ja, das müssen wir mal gucken.
Da seid ihr ein bisschen lame, ne?
Da sind wir ein bisschen lame. Ich verstehe diese Medien, ich verstehe die sozialen Medien und auch, wie sie funktionieren. Nur
Julia zuckt mit. Ich glaube, ich renne da gerade mit der Bemerkung offene Türen ein.
Ja, man muss nur einfach, wir versuchen ja hier mit diesem Ort ganz genau gegen die Schnelllebigkeit ein Stück weit zu arbeiten. Und wir erleben immer wieder, wenn wir diese sozialen Medien bedienen, dass es eigentlich eine falsche Suggestion nach außen ist. Ne? Wir bedienen dann dieses Schnelllebige und genau das wollen wir nicht.
Es ist natürlich eine Diskussion, die einen eigenen Podcast wert wäre. Nur für die Leute, die irgendwie guckt, hier ist es, ist es inzwischen anders gelernt. Instagram ist aktueller als die Homepage bei euch. Und das ist ein wichtiger Punkt an dieser Stelle. Es ist umgekehrt. Eure Homepage ist aktueller als eure sozialen Kanäle. Das für euch da draußen als kleiner Tipp. Die Galerie, die ist im Gebäude nebenan, ne? Also wir sitzen genau hier im 1. Stock in einer guten Stube. Und ich gucke durch das Fenster direkt auf dieses Gebäude nebenan. Und dort drin ist die Galerie, wo ganz dann die Ausstellung stattfinden ganz genau wird. Das ist natürlich ein fetter Brocken, auch diese Idee, dieses Gebäude zu versetzen. Ich meine, das lebt natürlich auch ein bisschen durch die Lage. Ne? Ich meine, es ist, um mal darüber zu erzählen, wer es nicht weiß in Hamburg, obwohl ich kann es mir schwer vorstellen, denn dieses Gebäude ist klein, aber es ist irgendwie doch gut sichtbar. Es ist Hamburg, eine der letzten Kaffeeklappen Hamburgs. Hier haben die Hafenarbeiter gegessen, sie haben Kaffee getrunken. Eigentlich war das auch mal eine Maßnahme, um gegen den übermäßigen Alkoholkonsum gegen anzusteuern, der im Hafen bei den Arbeitern, muss man glaube ich nicht gendern, bei den Arbeitern herrschte. Du hast gesagt, das hat man hier wohl nicht so genau genommen. Hier ging auch das Bier irgendwie über den Tresen.
Also soweit wir in unseren Recherchen herausfinden konnten, gab es keine Zeit, wo es keinen Alkoholausschank in der Oberhafenkantine gab. Nun muss man aber auch dazu sagen, dass die Oberhafenkantine in diesem Bund der Hamburger Kaffeeklappen, die ja über einen Verein organisiert waren, ein freiwilliges Mitglied war. Ja. Eigentlich auch viel zu klein, um in diesen Volkskaffeehallen eine große Rolle zu spielen. Das waren riesengroße Speisetempel, die für die Volksverpflegung zuständig waren. Das waren Restaurants mit 500, 800 Sitzplätzen. Und die Oberhafenkantine, die ja damals nur aus dem Erdgeschoss Bestand für die Gästebewirtung, nicht? Also reden wir über 30 Sitzplätze, eng gedrängt, vielleicht 40.
Das war nicht so kuschelig wie heute, ne?
Das war nicht so kuschelig wie heute. Nein, und sie war eben, wie gesagt, ein freiwilliges Mitglied und hat sich da sicherlich auch die eine oder andere Freiheit herausgenommen.
Das sei ihr dann zugestanden, ne? Das Besondere an diesem Ort ist natürlich trotzdem, wenn ihr mit der Bahn hier ranfährt, die Bahn muss immer kurz vor dem Haus stoppen, weil da gibt's einen kleinen Knick in der Brücke. Und eigentlich hatte die Deutsche Bahn ja auch vor, dieses Gebäude abzureißen. Da war ausnahmsweise der Denkmalschutz mal schneller in Hamburg. Das passiert nicht immer. Mit dem Abreißen ist Hamburg ja manchmal ganz fix. Und hier hat es dann trotzdem noch geklappt. Meint ihr wirklich, dass der Zauber dieses Gebäudes noch bestehen kann, wenn ich diesen Giebel weiter von der Brücke entferne? Was meint meinst du, Julia?
Ja, genau. Ich finde ja gerade die Verortung und Platzierung, ja, genau direkt an der Elbe, genau an den ICE-Gleisen hat ja auch einen Charme. Also es ist natürlich, es ruckelt immer, man hört wahnsinnig laut die Züge, aber das ist ja wirklich dieses Eingangstor zum Oberhafen. Genau diese Verortung macht ja auch die Oberhafenkantine semiotisch oder aus Zeichen historischer Perspektive zu einem ganz besonderen Ort.
Weil es ein bisschen auch so ein Störpunkt
absolut,
ist, ne?
Genau, ein Störfeuer, so auch ein Stachel, so im Fleisch, ne, so, weil hier ist ja wirklich.
So ein kleiner fieser Pickel.
Genau, so. Und das ist ja, dieser Oberhafen ist ja nach wie vor ein ganz kreativer Ort und ganz anders als der Rest der durchgestylten Hafen City. Er bleibt ein Kreativort und insofern kann eben wirklich dieser Stachel hier im Fleisch der durchgestylten Hafen City soll ruhig hier so stehen bleiben, hat einen Charme. Nein, aber dennoch, es werden mehr Fluten kommen. Es ist natürlich die Gefahr da, dass dieses Haus es irgendwann nicht mehr überleben wird, diese ganzen Herausforderungen. Insofern ist eine Versetzung absolut ein Muss, ja. Also insofern, da gibt's gar keine zwei Meinungen. Und dennoch ist diese Verortung hat was ganz Besonderes. Das eine schließt das andere nicht aus. Und wir haben ja auch eine Replika in Berlin, ein 1:1 Nachbau als altem Sperrholz aus Abfallholz von Thorsten Passfeld im Jahr 2010 erbaut. Auch am Wasser, dort an der Spree, auch an Gleisen. Also eine ganz ähnliche Platzierung, was ja auch wiederum irgendwie einen ganz schönen Charme hat.
Und bevor wir gleich weiterschnacken, eine Meldung in eigener Sache. Dieser Podcast gehört zum Magazin Der Hamburger. Das Magazin erscheint viermal im Jahr und zeigt die Menschen, die Hamburg so besonders machen. Mit großformatigen Fotos, guten Texten und mit ganz viel Liebe. Echte Geschichten, keine KI. Und wenn ihr Hamburg liebt, dann schaut vorbei unter derhamburger.info und holt euch das Abo nach Hause. Oder schaut einfach direkt im hauseigenen Imbiss vorbei, in der kleinen Rast direkt an der Elbe. Echter geht's nicht. Und jetzt geht's weiter.
Man darf bei dem nicht vergessen, und also grundsätzlich sind wir uns, glaube ich, alle einig, dass die Verortung möglichst bestehen bleiben muss. Gehen wir jetzt einfach nur ungefähr 23 Jahre zurück zur alten Oberhafenbrücke. Die war ja einige Meter weiter vom Gebäude weg. Und im Prinzip erst im Zuge der Erneuerung dieser alten Brücke ist es dann eben passiert, im Zusammenspiel eben mit der Bahn und so, dass die Bahnbrücke so dicht ans Gebäude rangesetzt wird. Also man könnte gedanklich nicht den Urzustand wiederherstellen, indem man jetzt die Oberhafenkantine einige Meter wieder wegrückt. Dann bleibt die Verortung im Prinzip gleich, aber wir greifen auch wieder die Geschichte mit dem ursprünglichen Abstand auf. Und da gibt's auch einige Pläne, und wir haben natürlich in den letzten Jahren nicht nur irgendwie Schnapsideen entwickelt, sondern viel gezeichnet, viel mit Statikern, mit Architekten, mit Schwerlastunternehmen und so weiter gesprochen. Daraus sind einige Ideen und Pläne entstanden von eben einer versetzten Oberhafenkantine, schon noch auf diesem kleinen Fleckchen Erde hier, nur eben das eine ein bisschen weiter nach hinten gesetzt, das andere ein bisschen weiter nach hinten und nach oben gesetzt, auf das Dach des alten Zollamtsgebäudes sozusagen als Gegenleuchtfeuer zur Elbphilharmonie und des Elbtowers, so er irgendwann mal fertig wird.
Um das nochmal zu unterstreichen, was du jetzt erzählt hast, dass das vielleicht und auch was Julia gesagt hat, dass der Kompromiss dann doch im Raum steht, auch wenn diese Verortung so wichtig ist. Was bedeutet denn so eine Sturmflut wie zum Beispiel, ich glaube 2013, das war ein massiver Einschnitt hier in dem Betrieb. Xaver wütete damals über Hamburg. Was bedeutet das für den Betrieb hier vor Ort?
Also das bedeutet zum einen nicht, wir sind über den gesamten Winter, über die gesamte Sturmflutsaison natürlich wach wie ein Schießhund. So gucken ständig Wetterberichte, schauen, wie steht der Wind auf der Elbmündung, sind permanent hellwach und fangen dann eben, wenn die Wetterprognosen schlecht für die Oberhafenkantine ausfallen, eben dabei und räumen die Küche aus. Da kommen dann Konvektomaten, Herdplatten raus, Kühlräume werden ausgebaut, die Kühlzelle in Teilen abgebaut und so weiter. Und wenn die Sturmflut dann tatsächlich kommt, dann ist eben die Küche als erstes überflutet, in der Vergangenheit stand das Wasser in der Regel dann immer noch unten im Erdgeschoss im Gastraum zwischen knöcheltief und hüfthoch. Und dann ist natürlich erstmal alles nass, muss getrocknet werden. Dann müssen Stromleitungen überprüft werden, trockengelegt werden, Fliesen kommen von den Wänden, es muss neu gefliest werden. Und das ist alles immer ein Aufwand. Das dauert dann so 3 bis 6 Monate, bis alles wirklich wieder instand gesetzt ist. Dann geht damit einher natürlich erstmal ein Betriebsausfall. So, dann müssen wir ja immer jedes Mal kreativ werden, über uns überlegen, wie kommen unsere Gäste denn weiterhin an die guten Frikadellen? Wie halten wir unsere Mitarbeiter bei Laune? Weil bisher habe ich immer versprochen, genauso wie bei Corona auch, kein Mitarbeiter verliert wegen einer Sturmflut oder wegen Corona seinen Arbeitsplatz. So, aber das geht natürlich schon mit auch wirtschaftlichen Blessuren einher. Also man kann sagen, unterm Strich kostet jede Sturmflut inklusive Instandsetzungsmaßnahmen und allem drum und dran zwischen 30.000 und 70.000 Euro. Das ist nichts, wo man die Versicherung beteiligen kann. Das Wasser kommt vom Meer, es hat mit Sturm und Wind zu tun. Das ist ein Ausschlusskriterium für die Versicherung. Das heißt, das können wir nur selber stemmen. Und das heißt nicht, wir bereiten uns immer darauf vor. Ich wirtschafte so, dass es natürlich irgendwie sich möglichst immer irgendwie ausgeht. Aber wenn dann die Flut tatsächlich kommt und dieses Polster wird in Angriff genommen, das tut schon jedes Mal ganz schön weh. Man könnte ja dieses Geld auch zum Beispiel dafür nutzen, um die Oberhafenkantine sinnvoll zu versetzen oder den Mitarbeitern bessere Gehälter zu zahlen. Wir zahlen so schon gute Gehälter, aber natürlich nicht, könnte man dieses Geld sehr viel sinnvoller einsetzen, als jedes Mal wieder die Küche instand zu setzen, alles trocken zu legen, neue Gerätschaften zu kaufen und so weiter.
Und das Gebäude leidet ja langfristig
auch. Das Gebäude leidet natürlich langfristig auch. Wir sehen und nicht, wir beziehen dann natürlich auch die Momente mit ein, wo wir vorsorglich die Küche ausräumen. Wir können ja nicht immer nur, nicht, wenn das Wasser über die Kaimauer schwappt, dann sind wir viel zu spät. Wir brauchen im Prinzip einen Vorlauf von 12 Stunden, dann kriegen wir alles geregelt ab und zurück und ausgebaut. Aber wir haben halt in den letzten Jahren auch diverse Male die Küche sozusagen umsonst und das auch teilweise mehrfach im Jahr abgebaut. Da hört natürlich der Quatsch auf und das, was eben alle 4, 5 Jahre passiert, bezeichne ich auch immer als eine etwas makabere Teambuilding-Maßnahme, weil so schrecklich das Event als solches ist, es schweißt natürlich die Mitarbeiter zusammen. So, nicht wir packen alle an, wir kümmern uns gemeinsam um das Häuschen, tut auch jeder Mitarbeiter so, aber da ist eben eine Notsituation und da in solchen Situationen siehst du eben, mit wie viel Herz die Mitarbeiter auch dabei sind. Und wenn man das so nicht von einem Team sieht, das schweißt zusammen, ist super. Natürlich verbraucht sich dieser Moment, wenn wir hier alle 2 bis 3 Jahre stehen, die Küche ausräumen, diese immense Arbeitslast da ist, nicht wir alle buckeln 12 Stunden bis zum Umfallen. So, und dann nicht kommt das Wasser oder es kommt nicht, wir bauen wieder zurück oder wir müssen eben erstmal aufräumen. Und da das eben immer häufiger passiert, also auch vor diesem Hintergrund wäre es ganz klug, wenn wir da mit der Stadt in eben eine konstruktive Diskussion einsteigen könnten. Und für mich ein ganz wichtiger Punkt ist auch, und da fängt ja auch die UNESCO an, umzudenken, nicht? Früher war ja Weltkulturerbe immer verortet, zwangsweise an dem Ort, wo es stand. So, aber auch die UNESCO sagt mittlerweile, wir müssen dieses Konzept neu überdenken, weil vor dem Hintergrund eben steigender Wasserstände, Wirbelstürme, sintflutartige Regenschauer und so weiter. Worum geht es bei jedem Objekt? Und es gibt halt Objekte, die sind als solches für die Menschheit so wichtig, dass der Ort eigentlich in den Hintergrund treten kann, dass aber der soziokulturelle Aspekt eines Bauwerks, eines Kunstwerks, eines Gebäudes, einer wie auch immer geschaffenen, eines wie auch immer geschaffenen Gegenstands so erhaltenswert ist, dass er eben auch vom ursprünglichen Ort entfernt und auf einem sicheren Ort wieder aufgebaut werden kann. Und das erachte ich persönlich auch als sehr sinnvoll.
Würde er dann mit dieser Neigung auch wieder aufgebaut werden?
Auf jeden Fall.
Aber denn dieses Gebäude, glaube ich, hat ja noch weitere Herausforderungen, so wie es hier steht, für die Menschen, die hier arbeiten und auch zu Gast sind. Julia, du sagtest gerade eben, wenn man als Gast, du wirst leicht seekrank, für dich ist das hier manchmal auch eine Herausforderung.
Sehr. Ja, und was ich ganz amüsant finde, als ich neulich hier zu Mittag saß, kamen wirklich zwei junge Männer, die hier offenbar im Umfeld arbeiten, rein. Und der eine sagte gleich, oh, ein Betenschäf hat Gott lebt. Entweder der hat den Song gehört oder es ist schon so intrinsisch. Ja, das ist wirklich, das ist das Gefühl, dass du halt hier reinkommst und es wird immer mit Humor dem oft begegnet. Ja, und wow, und die Lampen und die hängen ja gerade und was ist hier los? Also es ist dieser Wow-Effekt und es ist was anders und ich muss mich nochmal neu sammeln. Ja, es hat ja auch was von sich sammeln und sich austarieren, hat ja auch damit zu tun. Das finde ich eigentlich total charmant, dass das hier so eine ganz analoge Geschichte ist. Das wirklich, das kann kein Insta und kein Social Media erspüren, das kannst du nur selber fühlen, ne? Dass du wirklich in diese Gleichgewicht wiederfinden musst. Wo bin ich? Dich eben verorten. Und das gibt es ja sonst nirgendwo. Schiefer als der schiefe Turm von Pisa ist dieses Häuschen immerhin. Ich glaube, es geht nicht nur mir so als Kreative, dass ich Songs höre, die dieses Häuschen braucht, dass ich Bilder sehe, dass ich Geschichten und Gedichte schreiben möchte. Ich glaube, das geht ganz vielen Menschen so, dass das einer der wenigen Orte ist, der ganz viel Potenzial hat, kreative Ideen zu entfachen und Menschen einfach fasziniert. Ja.
Entzieht sich ja auch so ein bisschen einer Logik und einer Effizienz, dann sind wir wieder bei gastronomischen Abläufen zum Beispiel, weil ich glaube, dass dieses Gebäude ja seine eigenen Herausforderungen hat mit einem Team. Die Treppen sind eng, die sind auch ein bisschen schief. Es ist auch die Treppe aus der Küche, die im Keller ist. Das alles ist ja vom Ablauf her schon herausfordernd und nicht so, wie man heute modern einen gastronomischen Betrieb planen würde, würde ich behaupten. Hier oben hängt eine Glocke. Ich weiß nicht, ist das, um den Service zu rufen oder ist die nur, damit man alles im Blick hat. Du hast gerade eben erzählt, das fand ich auch ganz süß. Der Tresen, der muss auf jeden Fall gerade bleiben, weil sonst haut das mit dem Eichstrich beim Bier nicht mehr hin. Da gibt es sonst vom Amt eine Beschwerde. Aber da sind doch so viele Dinge, die eigentlich total aus der Zeit gefallen sind.
Sicherlich. Und du würdest, wenn du einen neuen gastronomischen Betrieb heute ersinnst, ihn ganz bestimmt nicht so bauen wie die Oberhafenkantine. Aber auch das ist eben nicht, das ist gelebte Geschichte hier. Und das hat natürlich einen ganz, ganz großen Reiz. Und nicht, dass das Probleme mit sich bringt. Das sehen wir bei den Bewerbungen. Wir erhalten glücklicherweise sehr viele Bewerbungen von Servicemitarbeitern und auch von Köchen. Und einige sagen dann, kommen dann hier rein und sagen, wie die Treppe vom Keller hoch in den ersten Stock, die muss ich 30, 40, 50 Mal am Tag laufen. Nein, das kann ich beim besten Willen nicht.
Das ist ein krasses Wadentraining, abgesehen davon, dass das hier sowieso Faszientraining ist die ganze Zeit.
Aber auf der anderen Seite nicht. Es ist alles machbar und leistbar und ich arbeite persönlich auch sehr, sehr gerne mit, sowohl in der Küche als auch im Service. So, und ich kriege das auch problemlos einen Tag oder zwei oder auch eine Woche am Stück hin. Also es ist machbar. So, zudem achten wir sehr, sehr darauf, wie wir Reservierungen annehmen, wie wir unsere Gäste platzieren, dass wir natürlich unsere Mitarbeiter nicht ständig unter großen Druck und Stress setzen, sondern es wird alles sehr genau getimt, sehr genau geplant, dass alle Abläufe in Ruhe passieren können. Wir könnten hier auf diesem Areal viel, viel mehr Gäste setzen, als wir es tatsächlich tun, weil das Wichtigste ist mir als erstes glückliche Mitarbeiter. Weil die glücklichen Mitarbeiter sind die, die dann gut kochen und die an die Gäste rantreten und die Gäste glücklich machen. So. Und gestresste Mitarbeiter führen zu schrecklichem Essen in der Regel und zu einem schlechten Service am Gast. Das zahlt sich also nicht aus. Und vor diesem Hintergrund kommt für uns eben erstmal der Mitarbeiter, wenn wir darüber denken, wie muss hier gearbeitet werden. Und dann kommen klar, die Gäste, ganz, ganz wichtig. Aber wie gesagt, nicht die Gäste bekomme ich glücklich, wenn ich ein glückliches Team habe. Da muss man sich dann keine weiteren Gedanken machen. Und unsere Mitarbeiter, die arbeiten wirklich toll mit, die lieben diesen Ort, tragen das nach außen. und verzaubern die Gäste.
Und ist die Glocke dort für den Service?
Die Glocke ist dafür, dass wenn hier mal Gäste länger sitzen und sich und keine Aufmerksamkeit kriegen, kann ja manchmal passieren im ersten Stock, dann dürfen sie läuten, aber eigentlich ist es mehr ein Stück Dekoration.
Aber sie tun es dann auch?
Selten, aber manchmal tun sie es, ja.
Sehr schön. Es gibt viele Anekdoten um dieses Gebäude, unter anderem auch die, dass dieselben Steine verbaut sind wie im Schielehaus, weil vielleicht ein paar Steine hier runtergefallen sind auf dem Weg. Habt ihr eine Lieblingsanekdote um dieses Haus?
Eine Lieblingsanekdote. Es gibt so viele schöne Geschichten. Also aktuell, das schwankt ja auch immer so ein bisschen, aber aktuell, und das ist eine Geschichte, die mir jetzt bei den Recherchen für die Festschrift erzählt wurde, und die finde ich ganz, ganz schön, auch weil ich sie mir bildlich so lebhaft vorstellen kann, ist, wenn wir hier zum Fenster rausgucken, dann sehen wir ja die Bahnschienen und den Bahndamm. Und über diese Bahnschienen, damals war es ja die alte Brücke noch, kamen halt Kohlen nach Hamburg. So. Und nach dem Zweiten Weltkrieg, alles lebte in Not und Armut. Da warteten zum einen Gäste hier mit großen Leinensäcken auf die einfahrenden Kohlezüge und auf der anderen Seite wartete die Polizei, auch in der Oberhafenkantine. Die Gäste warteten hier auf die Züge, die ganz langsam den Bahndamm erklimmen mussten, sprangen auf die Züge und klauten Kohlen. Die Polizei hinterher und versuchte natürlich, die Kohlediebe dingfest zu machen und die Kohlen zu konfiszieren. Und abends, so geht die Geschichte, trafen sich dann sowohl die Kohlediebe als auch die Polizisten, die Kohlediebe mit ihrer Diebesbeute, die Polizisten mit der konfiszierten Ware, und es fand ein reger Tauschhandel dieser Kohlen statt. Also sowohl die Polizisten als auch eben die Kohlediebe tauschen das dann gegen alles, was so zum Leben damals gebraucht wurde. Und ich kann mir das so herrlich vorstellen, wie hier sowohl unten im Erdgeschoss Polizisten und Kohleräuber nebeneinander saßen, nicht noch ein Bierchen tranken und ein Schnäpschen, und dann kam der Zug und zack, ging die Mäusejagd los irgendwie und alle rannten aus dem Gebäude raus. Das finde ich eine sehr schöne Geschichte.
Die ist wirklich sehr schön.
Ja, ich habe ein persönliches Anekdötchen. Also ich habe ganz am Anfang der 2000er Jahre, als hier wirklich alles noch so eine Enklave war, eine Heterotopie, ein Niemandsland, haben mein Mann und ich mit, würde ich sagen, 4, 5 anderen Pionieren hier den Oberhafen bewohnt. Ganz vorne Lokschuppen des Güterbahnhofs haben wir auf Matratzen geschlafen und dort mehr gehaust als gelebt, haben da Konzerte gegeben, es gab tolle Lesungen, tolle Feiern, Bergfest mit Fatih Akin und Hanna Schebulla und verschiedenste andere tolle Events, um dieses Wort zu gebrauchen. Und ich erinnere mich noch, ich kam des Öfteren, das war in meinen 20ern, spätabends dann mit einem Taxi hier an, und die Taxifahrer haben mich schlichtweg nicht hinten, wir haben es Lenz End getauft, den Lokschuppen, haben mich dort nicht hingebracht. Ich habe mich immer hier an diesem Eingangstor Oberhafenkantine abgesetzt und ich musste nun, es war ja alles noch unbeleuchtet in der Nacht, dann ganz hier weiterstiefeln bis zu unserem Zuhause. Ich finde, das ist auch irgendwie so ein Anekdötchen, weil tatsächlich es auch selbst den Taxifahrern, die Hamburg ja wirklich kennen, wie ihre Westentasche einfach hier nicht geheuer war. Und wirklich die Oberhafenkantine, eben dieser Stachel im Fleisch der Hafen City, so der Ort war, wo man sagt, okay, bis hier und nicht weiter und den Rest geh bitte zu Fuß. So, genau. Also das ist auch nochmal eine Geschichte, die ist 20 Jahre her jetzt, ne?
Da hat sich viel getan in diesem Gebiet, ne?
Ja.
Was wünscht ihr euch für dieses Areal? Ich weiß, dass du dich, Sebastian, auch engagierst für dieses Areal.
Kulturpolitisch. Das schon sehr lange. Und es ist ein wirklich mühsamer Kampf, möchte ich fast sagen. Auch wenn ich diesen Begriff Kampf sehr selten und sehr ungern gebrauche. Aber was ich hier insbesondere die letzten 15 Jahre erlebe, um eben an die Handgabe der Flächen an wirklich verantwortungsvolle Nutzer auf dem Gelände, Mieter auf dem Gelände und ein ständiges Steine in den Weg legen von Seiten der Stadt. Das würde ich mir wirklich anders wünschen. Ich glaube, dass wir in verschiedenen Workshops und Diskussionsrunden und so, wie die Menschen hier im Oberhafen agieren und Sachen vorantreiben können, dass man die sehr gut ein Stückchen weiter alleine lassen kann, um einfach diesen Oberhafen so zu entwickeln, wie er sich entwickeln kann und Sachen aus sich selber raus geschehen zu lassen. Weil meiner Ansicht nach entsteht daraus immer das Allerschönste, wenn man Sachen einfach zulässt. Und da muss ich auch eine ganz große Kritik, und das fand ich ein bisschen eine Gemeinheit, nämlich gab es neulich im der Hafen City News einen Artikel von der Hafen City, von ihrem Chef. Und er sagte so ein bisschen, ach, das Oberhafenquartier ist so das hässliche Endlein der Hafen City. Warum entwickelt sich denn da nichts so richtig? Und die große Gemeinheit war, wir haben hier, solange ich an diesem Ort wirke und Sachen mache, permanent Baustellen. Straßen werden gesperrt, es sind Sachen, werden einfach nicht zugelassen und verhindert. Und wir als Nutzer im Oberhafen müssen für wirklich jeden Kleinkram bis aufs Blut kämpfen, uns bemühen, E-Mails schreiben, begründen, 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 begründen. Und es ist so mühsam, dass hier gar nicht wirklich etwas entstehen kann. Und es ist ein absolutes Wunder, wenn man hier mal durch die Hallen geht, in den Garten geht, dass das entstanden ist, was entstanden ist. Weil es ist alles durch Kampf und durch großen Arbeitseinsatz,
durch Pioniersarbeit
entstanden. Und die Leute haben Mut und haben ein Durchhaltevermögen hier bewiesen. Das ist wirklich bewundernswert. Und die Politik war aber bisher niemand, der uns unterstützt hat und gesagt hat, ihr macht das ganz toll, großen Applaus, sondern eigentlich immer eher als Verhinderer aufgetreten
genau,
ist.
Und das ist, empfinde ich auch so als eine gewisse Hybris und Arroganz seitens politisch Verantwortlicher. Hier muss sich nichts entwickeln. Hier muss nichts schick und durchgestylt sein. Das ist ein Gegenort und das soll bitte auch ein Gegenort bleiben. Ein kreativer Ort, ein künstlerischer Ort und niemand braucht noch mehr Entwicklung, noch mehr Style. Nein, genau dieser Ort hat so seine Berechtigung und insofern ein bisschen mehr auch zulassen und eben Vertrauen in die Menschen, die hier arbeiten, nicht verhindern, bitte keine Verhinderungstaktik, sondern unterstützend und wertschätzend. Wertschätzung ist für mich ein ganz, ganz wichtiges Stichwort. Und da funktioniert leider hier seit Jahren nicht wirklich viel seitens politisch Verantwortlicher. Da bin ich ganz bei Sebastian.
Klare Statement und auch ein Wunsch für die Zukunft, mehr Freiraum.
Mehr Freiraum und dennoch zugleich mehr Unterstützung, gerade was die Oberhafenkantine angeht, das auch ernst zu nehmen, dass es hier Pläne gibt, die wohl durchdacht sind und nicht irgendwie spinnert oder ne, so, sondern in der Tat wohl durchdacht von Statikern, Architekten, also Menschen, die ja wirklich ein Know-how haben, ja, und dass sich das angeschaut wird, geprüft wird und auch immer nicht diese Verzögerungsgeschichten, sondern dass man ins Gespräch kommt, wohlwollend ins Gespräch kommt, zielführend ins Gespräch kommt und nicht mit einer gewissen Hybris da immer schaltet und waltet und den Daumen hoch oder runter macht. So ist ein Miteinander nicht möglich. Es geht um Wertschätzung und auch eine Honorierung und einfach auch zu sagen, ja, das ist ein Erinnerungsort, das ist ein Zeitzeuge, das ist eine der letzten erhaltenen Kaffeeklappen. Im Grunde ist es ein Wahrzeichen. So, ja. Ganz einfach.
Immerhin der Denkmalschutz hat es ja erkannt.
Ja, der Denkmalschutz ist auch großartig.
Dieses Wahrzeichen geschützt wird. Ich glaube, du hast 4 Kinder, ist das richtig?
Genau.
Sind die hier auch öfter zugegen? Ist das so ein Erbe, das ihr auch dann weitergebt in eurer Familie?
Noch nicht tatsächlich. Also wir sind hier oft. Wir haben Taufen gefeiert. Die Konfirmation des Großen wird im nächsten Jahr hier gefeiert. Wir sind hier oft zu Gast, aber es ist nun nicht so, dass die Kinder hier Bier zapfen würden. Nee. Allerdings, mein Großer hat in Berlin jetzt gerade in den Märzferien ordentlich mitgeholfen und da Bier gezapft und Hochzeiten mit ausgerichtet. So langsam hat er Lust, da mal zu schnuppern. Aber die sind noch zu klein. Die Kleinste ist 5, die Zwillinge sind 9. Der Große ist 13. Sie sind hier gerne zu Gast und lieben den Ort und lieben hier das ganze Areal. Aber ich denke, das wird noch dauern zu schauen, ist das eine Leidenschaft? Kann das eine Leidenschaft sein? Aber die Idee ist natürlich, vor allem erst mit Sebastian, das hier weiterzutragen. Da muss ich auch wirklich sagen, das macht ja, eine große Freude. Also Tim Melzer und Christa Melzer haben ja ein Jahr diesen Ort
bewirtet. Ich wollte gerade sagen, du hältst das, wirklich lange
das
durch.
Das ist derjenige, der am meisten Herzblut, Leidenschaft, Manpower überhaupt hier reinbringt. Also ohne Sebastian, das muss man ganz klar sagen, wäre es hier nicht dieser Ort, die Kantine, wie sie jetzt so wäre.
Danke dir.
Ja, das ist einfach so. Der trägt das hier alles. Da müssen wir uns gar nichts vormachen. Und wir sind hin und wieder Zaungäste, mitunter richtige Gäste und lieben diesen Ort genauso, aber sind nun mal keine Gastronomen. Ja, und das ist Sebastian mit Leidenschaft und mit Können.
Können Danke. Auch, um nochmal darauf hinzuweisen, einer sehr bodenständigen, aber handgemachten, guten Küche. Ne?
Ja.
Was steht gerade auf der Karte? Lapskaus habe ich gesehen.
Lapskaus steht ja immer auf der Karte. Ich glaube, da würden wirklich unsere Gäste Sturm laufen, wenn wir das und Frikadellen von der Speisekarte nehmen. Also das sind die beiden Gerichte und im Winter natürlich Grünkohl, wofür Menschen um die ganze Welt reisen mittlerweile, um das bei uns zu essen. Das Rundstück Warm hat natürlich eine absolute Daseinsberechtigung als Mutter aller Hamburger. Und dann habe ich gerade letzte Woche habe ich wieder Weißwürste gemacht.
Mageres Kalbsfleisch, frischer Schweinespeck, Sahne und Salz.
Okay, ich hör auf.
Und das ist etwas,
Das war der Hamburger Weißwurst.
Die Hamburger.
Franz Plaza, hallo.
Auch schon Gast in diesem Podcast.
Die Hamburger Weißwurst, ich weiß nicht, ob dich das interessiert, so ein bisschen Hintergrund dazu. Geschichtlich eher erwähnt als die bayerische, das mögen die Menschen aus München natürlich überhaupt nicht hören. Ursprünglich ein französisches Produkt oder ein französisches Rezept, die Bourdon Blanc, gibt es auch heute noch in Frankreich. Und auch wenn man ganz, ganz, ganz doll sucht, findet man sie auch mit Fleisch, mit Fisch im Bret. So, und so machen wir es hier in Hamburg. Das ist eben ein Kalbsbret mit einem gewissen Schweinefettanteil. Ich brauche ja das Fett als Geschmacksträger. Aber dann ist Hering mit drin, nämlich einmal Bismarck-Hering und Matjes. Und das Ganze wird dann noch mit speziellen, darauf abgestimmten Gewürzen abgeschmeckt. Und es ist so, also wir selber können das hier im Haus gar nicht aufgrund der Mengen, die wir dann, wenn wir sie anbieten, verkaufen können. Das können wir hier im Haus nicht mehr selber machen. Und deshalb arbeiten wir da seit Jahren mit kleinen Schlachterei-, Metzgereibetrieben zusammen, die eben ganz handwerklich und traditionell noch arbeiten. Das wird genauso wie Mitarbeiter in der Gastronomie zu finden, wird es immer schwieriger, solche Metzgereien zu finden. Weil die haben natürlich auch riesen Nachwuchsprobleme und sowas. Und ich habe jetzt nachdem die Metzgerei, mit denen wir das die letzten 7-8 Jahre gemacht haben, große Maschinenschäden hatte, musste ich notgedrungen eine neue Metzgerei suchen. Die habe ich dann gefunden in York, ein Familienbetrieb. Beide Söhne treten gerade in den Betrieb mit ein und mit denen habe ich dann unsere Hamburger Weißwurst produziert, nicht in die Därme gepresst, abgedreht und alles. Und wir haben ein wenig die Rezeptur angepasst auf die heutige Zeit. Wir haben der Wurst ein ganz, ganz leichtes Raucharoma gegeben, was natürlich dieses Fischige noch mal ein bisschen unterstreicht. Und es ist ein wirklich hervorragendes Produkt draus geworden.
Das werden wir jetzt,
weil ich wirklich zufrieden damit bin.
Mein Mann wird sich freuen, liebt sie, die Hamburger
Weißwurst. Er hat sie schon probiert und für sehr gut befunden.
Ich netterweise. Bin ja immer am Ende der
und so, Nahrungskette. So gucken wir natürlich nicht, wie bei dieser Hamburger Weißwurst, immer auch bei den Frikadellenrezepten und bei eben alten traditionellen Rezepten immer, was können wir verbessern? Was können wir noch besser machen? Was wollen die Gäste in der heutigen Zeit? Und so passen wir uns natürlich immer an, bleiben aber dem Saisonalen und Regionalen auf ewig treu.
Wie wird der Vegetarier bei euch glücklich?
Oh, der wird mittlerweile sehr, sehr glücklich. Wir haben ein immer großes Sortiment an vegetarischen und veganen Gerichten. Das ist auch ganz, ganz wichtig in der heutigen Zeit, nicht? Aber du kannst ja ganz viele von Großmutterns Rezepten kannst du ja auch gut machen und du lässt einfach das Fleisch weg und hast halt eine andere Beilage. Also so machen wir zum Beispiel seit Ewigkeiten Seitan selber. Und dann gibt es Seitan-Steaks, Seitan-paniert, ein Seitan-Gulasch oder ein Seitan-Curry als Beilage. Das kommt sehr gut bei unseren Gästen an. Wir haben ein tolles Seitan-Sandwich auf der Karte manchmal, ein Seitan-Burger. Das funktioniert ganz gut. Verschiedene Gemüsekuchen, dann tolle Salate. Also nicht nur grünen Blattsalat, der dann so als Entschuldigung an die Vegetarier und Veganer rausgegeben wird. Nein, sondern eine sehr vielseitige Karte eben auch für den Liebhaber veganer und vegetarischer Speisen.
Oh, das finde ich toll. Auch diesen Satz nicht so als Entschuldigung. So, ja, ach Gott, euch gibt's auch noch. Wir haben hier dieses für euch. Das finde ich großartig, ja, dass also da auch so eine eigenständige Küche entsteht.
Ist in Teilen auch so konzipiert, so ein bisschen wie ein Baukastensystem. Wir müssen ja in der kleinen Küche immer gucken, bei allem, was wir frisch machen und wie viel Arbeitsdruck da drauf ist. Wie gehen wir mit den Produkten und Gerichten um? Und so gibt's eben einen Baukasten. Und ich habe schon vor bestimmt 10 oder 12 Jahren hier eingeführt, dass wir die Gerichte eigentlich so denken, dass wir eher von der vegetarischen oder veganen Komponente ausgehen und die dann gedanklich eben mit Fleisch oder Fisch kombinieren. Aber eben diese Komponente funktioniert schon alleine für sich einfach gut und macht die Gäste glücklich.
Also Essen gehen lohnt sich auf jeden Fall hier. Ehrliche Hamburger Küche mit moderner Variante. Finde ich spannend, dass ihr da dieses Raucharoma noch integriert habt. Also man muss nicht stehen bleiben, nur weil man die Tradition noch im Herzen trägt. Und wie du schon so schön gesagt hast, Sebastian hat hier wirklich in der Riege der Betreiber am längsten durchgehalten. Für dich selber, du hast gesagt, okay, das war wie nach Hause kommen. Trotzdem hast du gedacht, dass dich dieses gute Stück so beschäftigt und hält.
Davon war ich ausgegangen. Das war nicht, mir war das schon ziemlich klar am Anfang, worauf ich mich hier einlasse. Und das waren natürlich gerade am Anfang relativ hohe Opportunitätskosten. Man hätte ja auch was anderes mit seiner Zeit machen können. Aber ich komme hier jeden Tag mit großer Freude her, arbeite mit großer Freude mit meinen Mitarbeitern zusammen und mit den Gästen zusammen. Und dieser Instant Feedback, den du kriegst, nicht? Weil wir machen ja einiges richtig, wie uns unsere Gäste glücklicherweise bestätigen. Und so gehe ich eigentlich fast jeden Abend glücklich und zufrieden ins Bett, nicht? Und da geht's nicht um den einen oder anderen Euro, den man vielleicht mehr auf dem Konto hat, sondern es ist einfach eine absolute Befriedigung. Und ich hoffe, dass wir das noch lange aufrechterhalten können und lange so weitermachen dürfen. Natürlich nicht immer ein Auge auf die weitere Entwicklung, aber ich kann mir schon vorstellen, hier an diesem Ort noch ein bisschen Zeit zu verbringen.
Wir haben eine letzte Frage in diesem Podcast, die 24-Stunden-Frage. Stellt euch vor, ihr hättet noch 24 Stunden in Hamburg und müsstet die Stadt dann für unbestimmte Zeit verlassen. Was würdet ihr in diesen 24 Stunden treiben? Julia überlegt, weißt du es schon?
Ja, ich würde unsere 4 Kinder und meinen Mann einsammeln. Wir würden hier eine Frikadelle und ein Rundstück warm in der Oberhafenkantine essen. Anschließend würde ich auf den Spielplatz gehen, wenn das Wetter schön ist, hier beim Losepark. Wir würden schaukeln, wir würden das Möwengeschrei hören, wir würden hier die ganze Aura der Hafen City, des Oberhafens genießen. Ich würde nochmal in die kleine Kapelle gehen gegenüber. Ich würde mit meiner Familie, ja, beten, dass es gut ausgehen mag, wo immer auch die Reise hingeht, ob das nun apokalyptisch sein mag oder eine tolle Weltreise, würde ja um einen Segen für uns als Familie bitten, für dieses Häuschen, für Sebastian, für den Oberhafen. Und dann könnten wir in Frieden ziehen.
Sebastian.
Das finde ich eine ganz, ganz schwierige Frage. Weil 24 Stunden ist nicht viel Zeit, um sich von allem Geliebten in der Stadt würdig zu verabschieden. Ich glaube aber, ich würde wahrscheinlich auch hier anfangen, und ich sitze so gerne auch drüben in dem Zollamtgebäude, wo wir ja 2 schöne Veranstaltungsräume eingebaut haben. Und ich sitze immer sehr gerne mich einmal quer durch diese Räume, weil irgendwie jede Perspektive, ob du nun hinten links in der Ecke sitzt oder vorne rechts, also so die Perspektiven, das Licht, der Blick mal aufs Wasser, mal auf die Oberhafenkantine und so, das gibt mir ganz, ganz viel. Und einfach daran erfreuen, nicht, dass es diesen schönen Ort gibt und dass wir ihn so lange erhalten konnten. Also das wäre auf jeden Fall ein Bestandteil. Ich glaube, ich würde mich auch zu Hause in meinen Garten setzen, den ich sehr, sehr mag, mit den Kindern und der Familie nochmal nicht drüber nachdenken, wie gut es uns hier eigentlich in Hamburg ging. Und ich würde auf jeden Fall, und das kann ich dir nicht sagen, gerade wo, ich würde auf jeden Fall nochmal richtig schön einkaufen gehen und kochen mit den liebsten Menschen, die ich so in meinem Leben gefunden habe, und mich dann von ihnen, von der Stadt mit einem ganz, ganz tollen Essen verabschieden. Aber wo jeder dann auch, glaube ich, es muss jeder mitschnibbeln und ein Gläschen Wein trinken. Also diese Gemeinschaft, diese Gemeinsamkeit, die Geselligkeit, das würde ich auf jeden Fall auch machen.
Das war unsere Geburtstagsfolge zum 100. Jubiläum der Oberhafenkantine. Danke an Julia Kretschmer-Wachsmann und Sebastian Libbert, dass ihr uns hinter die Kulissen eures schiefen, charmanten Familienmitglieds habt blicken lassen. Die Ausstellung ist inzwischen eröffnet. Auf der Homepage der Oberhafenkantine findest du die Öffnungszeiten. Verlinke ich dir in den Shownotes. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere doch den Podcast und erzähl gern weiter, dass es in Hamburg einen Podcast gibt, der die Leute vorstellt, die Hamburg irgendwie besser machen. Kulinarisch, mit Haltung, mit Respekt. Und erzähle am besten auch gleich, dass es im kommenden Hamburger eine große Story über die Oberhafenkantine geben wird, fotografiert von Jan Nordhoff. Der Text kommt von mir. Fragen, Themenideen, Anmerkungen sende gerne an unsere Mailadresse hello@soundsandpods.studio. Wir freuen uns wirklich darüber. Wir hören uns wieder am 15. September und in 2 Wochen serviert mein Kollege Boris Rogosch wie gewohnt noch einmal kulinarischen Hörstoff. Und damit verabschiede ich mich für diese Folge. Grüße und Liebe gehen raus an unseren Sounds and Pots Post-Producer Stefan Enrichkeit, an Laura Matamorosch, die das Cover-Artwork verantwortet, und an die Crew vom Hamburger. Und natürlich an dich, denn du bist eigentlich die wichtigste Person in diesem Game. Wir hören uns.
Dies ist eine Produktion von Sounds und Pods Hamburg, Studio für kreative Audioformate.